Diese Denkfehler machen dich arm und diese 10 konkreten Fehler, ja, die bereue ich wirklich. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit Real Talk. Ich habe meinen Real Talk Pulli wieder an. Heute gibt's Klartext, authentisch, frei von der Leber weg, werde ich euch persönliche Einblicke geben. Und wir müssen heute über Denkfehler sprechen, generell über Denkfehler, die gefährlich sind an der Börse und 10 konkrete Fehler, ja, die ich auch gemacht habe in meiner Investment-Karriere. Und ich hoffe, ihr feiert das Format. Lasst mir doch gerne eine Algorithmusstelle, gerne einen Daumen nach oben da und wir legen sofort los. Erster Fehler und vielleicht der größte Fehler überhaupt zum Start. Denken, es wäre zu spät. Und ich glaube, dieses Gefühl kennt ihr alle und mir ist das schon so oft passiert. Mir passiert es natürlich auch heute noch und es wird einem immer wieder passieren. Aber ich habe mal ganz konkrete Beispiele rausgesucht. Also Nvidia zum Beispiel 2017, 2018, hoch bewertet und ja, da steigt man jetzt lieber nicht mehr ein. Bei Tesla, da war es eigentlich schon 2014 so und ich glaube, Bitcoin ist vielleicht sogar das beste Beispiel. Da war ich auch relativ spät dran. 2017, ja, das sind jetzt auch schon wieder 7 Jahre. Und was habe ich mir damals gedacht? Mensch, also eigentlich kann man es bleiben lassen. Du bist doch der letzte Depp jetzt. Eigentlich ist da schon jeder investiert. Der Zug ist sowas von abgefahren. Und das Gefühl hat man halt immer heute. Ob das der DAX ist, ob das der Bitcoin ist, ob das Gold ist. Man denkt immer, eigentlich ist der Zug abgefahren und da geht nichts mehr, weil man es eben einfach nicht schafft, 5, 10, 20, 30 Jahre vorauszudenken. Und ein typischer Denkfehler dabei, der False Consensus Effekt, dem unterliegen wir ja auch alle immer wieder, dass man einfach denkt, wenn ich es jetzt weiß, wenn ich zum Beispiel eine Investmentidee habe, eine Aktienidee oder wenn ich in Bitcoin investiere, dann nimmt man an, dass jeder andere das auch weiß. Das ist bei vielen Dingen so, auch wenn man irgendwas weiß, bildungstechnisch, dann denkt man, ja, wenn ich das weiß, dann muss das ja eigentlich jeder andere auch wissen, oder? Das kann man dann schon voraussetzen und das ist so ein typischer Denkfehler. Wir machen gleich weiter, Leute. Vorher mein brandneues E-Book 50 Denkfehler, die dich arm machen und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst. Das könnt ihr euch jetzt gratis downloaden, wenn ihr noch mehr davon wollt. Da gibt's sehr, 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 sehr viele konkrete Denkfehler und natürlich auch finanzielle Fallen könnt ihr euch jetzt downloaden. Link dazu gratis in der Beschreibung. Jetzt kommen wir zum zweiten Fehler und der schließt nahtlos an Fehler 1 an, dass man Aktien eben sehr oft viel zu spät kauft. Und das ist mir auch sehr oft passiert. Manche kauft man dann leider gar nicht. Und es gibt eben so Aktien, bei denen man sich heute fragt, Mensch, warum habe ich die nie gekauft? Novo Nordisk ist zum Beispiel so eine Aktie, die nicht bei mir im Depot ist und bei der ich mich jede Woche frage, warum hast du die nicht 2020 gekauft, 2018, 2017, 2016? Eine Aktie, die ich ewig schon kannte und bei der man sich dann eigentlich auch immer gedacht hat, ja, super Aktie, aber vielleicht gerade ein bisschen zu teuer. Und das ist der klassische Fehler, den man macht, dass man immer ja diese Margin of Safety sozusagen übertreibt. Und das ist sogar auch Charlie Munger, der Investmentlegende, schon mal passiert in seinem Leben. Der war ja großer Fan, ist ja leider verstorben vor kurzem, von Costco und hat das Unternehmen immer sehr gelobt. Und selbst der ist damals bisschen zu spät eingestiegen. Also das passiert den Besten, das passiert uns immer wieder, aber man muss es sich einfach klar machen. Den perfekten Einstieg, den gibt's halt selten. Natürlich, wenn der Crash dann mal gerade passend vorbeikommt, dann ist vielleicht mal der optimale Zeitpunkt. Deswegen wichtig aus meiner Sicht, eine strategische Watchlist sich zu machen, wirklich mit solchen Aktien, die man schon immer haben wollte, wo man heute sagen würde, also wenn die Aktie mal um 30-40% fällt, dann würde ich die blind kaufen. Wichtig ist, diese strategische Watchlist wirklich auf dem Schreibtisch, am besten über dem Schreibtisch zu haben. Und wenn es dann mal scheppert, rausziehen und sagen, so, jetzt kaufe ich. Am besten legt man sich vorher schon Marken fest. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie kann man noch besser Abhilfe schaffen? Indem man einfach in Tranchen einsteigt. Indem man dann einfach sagt, ich steige jetzt mal ein. Wenn es fallen sollte, erste Tranche, wenn es fallen sollte, dann lege ich eben mit einer zweiten oder mit einer dritten nach. Denn den perfekten Einstiegszeitpunkt, ja, den gibt's eben oft nicht. Und mental gibt's den gefühlt nie. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das habe ich binäres Denken genannt. 1 oder 0, also immer in den Extremen sozusagen denken oder ja oder nein. Natürlich ist es grundsätzlich richtig, bei Aktien eine klare Meinung zu haben, ja oder nein. Aber gerade wenn es um Gewinnmitnahmen zum Beispiel geht, ja, ich habe schon bei einigen Aktien bereut, dass ich die zum Beispiel ganz rausgeschmissen habe. Tesla, da war ich früher mal investiert und da habe ich dann verkauft, bevor dann eigentlich so der große Run losging. Und da frage ich mich heute schon, warum hast du da, natürlich kann man sagen, warum hast du überhaupt verkauft, klar, aber warum hat man auch alles verkauft? Also man denkt dann oft zu absolut, man denkt immer in Bullen, Mega Bullen Run oder Crash, also man denkt immer so 1-0 und dann auch immer, ja, kaufen, verkaufen, das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber man kann ja auch mal einen Mittelweg finden. Man sollte sich generell bei solchen Entscheidungen, finde ich, Zeit lassen. Da bin ich mittlerweile auch viel entspannter. Da war ich früher, als ich jünger war, auch viel impulsiver. Kommen wir gleich noch dazu, dass man sich dann einfach mal zu schnell eine Aktie kauft oder auch zu schnell verkauft. Und da, glaube ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, ja, dann einfach auch mal so ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Zum Beispiel, was auch helfen kann, sind natürlich Stoppkurse zu setzen, also Trailing Stops zum Beispiel, dass es dann eben nach oben mitmarschiert, ist dann auch vielleicht ein ganz gutes Mittel. Und im Zweifel, ja, Buy and Hold ist dann natürlich auch immer eine gute Idee. Kommen wir zum vierten Punkt und der heißt, Aktien zu kaufen ohne die Rolle der Aktie zu kennen oder die Erwartung. Also man kauft sich einfach irgendeine Aktie, weil man sagt, ah ja, das ist jetzt mal ein gutes Unternehmen oder die ist vielleicht ein bisschen unterbewertet, aber das reicht halt oft nicht und vor allem muss man erstmal bei sich anfangen und sich erstmal fragen, was habe ich schon im Depot? Brauche ich diese Aktie wirklich noch? Im Zweifel braucht man viele Aktien nicht. Dann natürlich auch meine Strategie. Also fahre ich zum Beispiel eine Core-Satellite-Strategie? Fahre ich eine Wachstumsstrategie, eine Dividendenstrategie? Was auch immer. Wo stehe ich gerade im Leben? Will ich eher Cashflow? Will ich Kursgewinne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da war ich früher auch wirklich viel zu wild. Da ist dann einfach mal eine Dividendenaktie reinmarschiert, dann was Hochriskantes, dann aber auch wieder was Solides und Sicheres. Und da muss ich sagen, da habe ich früher schon viel Mist veranstaltet und einfach viel zu schnell irgendwelche Aktien gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, die Aktie an sich, die ist vielleicht gut, die ist attraktiv, aber richtig reingepasst hat sie dann oft nicht. Und da passt auch noch dann ein Fehler dazu, der einem auch immer wieder unterläuft, dass man sich denkt, ja, ich weiß jetzt zwar die Rolle für die Aktie, zum Beispiel für das nächste halbe Jahr will ich mein Depot vielleicht ein bisschen sicherer machen oder ein bisschen defensiver ausrichten. Das kann natürlich eine gute Überlegung sein. Trotzdem muss man sich immer klar machen, erstens, ist das eine Aktie, die ich danach dann auch haben will? Und zweitens, beruht das dann auf irgendwelchen Annahmen, die dann eben vielleicht schief gehen? Und da bin ich auch schon öfter schief gelegen. Zum Beispiel habe ich mir Anfang 2023 Weyerhaeuser ins Depot geholt. Die habe ich jetzt schon länger nicht mehr. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Erstens, weil die Aktie nicht gut gelaufen ist und zweitens, weil die Börse eben einfach grundsätzlich gut gelaufen ist. Ich hätte die Aktie nicht gebraucht. Und da habe ich was Interessantes auch von Herrn Druckenmiller. Das lese ich am besten mal vor. Ein sehr interessantes Zitat. Die Leute vergessen immer, dass 50% der Bewegung einer Aktie vom Gesamtmarkt abhängen, 30% von der Branche und vielleicht 20% vom zusätzlichen Alpha durch Stockpicking. Und Stockpicking ist voller makroökonomischer Wetten. Wenn ein Aktienhändler in Fluggesellschaften investiert, macht er eine implizite makroökonomische Wette auf Öl. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man dann oft so Einzelaktien überschätzt in einem gewissen Umfeld. Nach dem Motto, ich gehe jetzt davon aus, das wird jetzt vielleicht kein so gutes Börsenjahr und dann nehme ich mir die Branche und dann die Aktie und das geht halt einfach auch schnell nach hinten los. Es ist dann einfach besser, wirklich sich die Unternehmen auszusuchen, die man dann vielleicht ja 3, 4, 5, 10, 20 Jahre haben will und dann diese kurzen taktischen Manöver, die sind bei mir auch schon öfters schiefgegangen. Und damals im Dezember 2022 habe ich ja auch ein bisschen bei den Tech-Aktien, damals bei den spekulativeren ausgemistet. Da waren auch Aktien dabei, das war gut, die zu verkaufen. Da habe ich dann aber vielleicht auch ein bisschen vermischt. Okay, ich bin von den Aktien vielleicht nicht mehr so überzeugt und generell, ja, die sind jetzt ein bisschen riskanter, zinssensitiver, wie zum Beispiel auch Palantir, die danach zwar noch ein bisschen weiter gefallen ist, aber dann kam eben der Januar 2023, dann kam ChatGPT und Co. und dann ist eben auch der Gesamtmarkt in Schwung gekommen. Ich bin dann bei Palantir Gott sei Dank wieder eingestiegen, habe da aber natürlich auch Rendite verschenkt, weil das dann eben auch so eine Annahme war, ja, die Aktie könnte jetzt fürs kommende Jahr vielleicht nicht so passend sein. Ja, und dann kam eben die Makrogeschichte und dann kam ChatGPT dazu und ja, dann lief die Aktie doch sehr, sehr gut. Gott sei Dank bin ich dann wieder eingestiegen und habe jetzt mittlerweile auch schon wieder mehr als einen Verdoppler. Kommen wir zum fünften Punkt. Ein gutes Unternehmen, ein gutes Produkt und eine gute Aktie. Ja, das muss noch lange nicht dasselbe sein. Und da fallen mir viele Unternehmen ein, ja, die eigentlich gut sind und wo man sich eben fragt, ja, warum läuft die Aktie nicht? Aber wenn die Aktie dann seit Jahren nicht läuft, dann ja, muss man halt vielleicht einfach mal anerkennen, dass die Aktie zumindest nicht gut ist, auch wenn das Unternehmen vielleicht nicht so schlecht ist. Zum Beispiel Roche ist so ein Beispiel. Die Aktie ist eigentlich schon gefühlt seit 15 Jahren günstig, aber so richtig in Schwung kommt das Ding nicht. Also da muss man immer aufpassen. Eine starke Marke, ein starkes Unternehmen muss noch lange keine gute Aktie sein. Und dann muss man auch sehr aufpassen mit seinen eigenen Präferenzen. Man findet zum Beispiel selber was gut und überträgt das dann, so nach dem Motto, ja, das müssen alle anderen auch so sehen. Das nennt sich dann naiver Realismus. Das ist auch so ein schöner Denkfehler. Und zum Beispiel könnte ich das bei mir jetzt so sehen, Disney und Netflix. Also als Disney Plus gestartet hat, da habe ich das als besser eingeschätzt, weil mir vielleicht auch Disney sympathischer ist, weil ich auch kein... Ich nutze Netflix, aber ich bin kein riesen Netflix-Fan. Ich habe mich da, glaube ich, auch schon öfter mal im Lockerroom-Talk drüber aufgeregt, sondern da kommt eigentlich nicht mehr so viel. Trotzdem heißt das noch lange nicht, nur weil das jetzt meine Meinung ist, dass die Netflix-Aktie schlecht läuft und dass Disney Plus dann der große Renner wird. Das ist auch so ein Beispiel. Also man muss aufpassen, dass man seine eigenen Präferenzen dann nicht einfach nimmt und über alle anderen stellt und sich denkt, ah ja gut, das sehe ich jetzt so und das ist doch eigentlich völlig klar und alle anderen werden das auch so sehen. Und dabei muss man auch aufpassen auf zwei Effekte, die dann auch oft was überstrahlen können. Zum Beispiel eine starke Marke oder ein ganz toller CEO oder was auch immer. Ein tolles Produkt, es kann ein gutes Marketing sein, was auch immer. Der sogenannte Halo-Effekt, dass man aufpasst, dass eine Sache nicht einfach alles überstrahlt und man denkt sich, ah ja, das ist ja super. Und eigentlich steckt dann gar nicht so viel dahinter. Das ist gefährlich. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man es nicht andersrum dreht. Der sogenannte Horn-Effekt, dass einen irgendeine Sache stört. Ich merke das auch bei mir selber, man hat, dass man einfach sagt, ja, das mag ich nicht. Zum Beispiel die Branche oder Meta. Ich habe das, glaube ich, auch schon ab und zu mal gesagt. Ich mag das Unternehmen nicht so wirklich. Ich bin auch kein Zuckerberg-Fan. Ich hatte auch schon oft irgendwelche Beiträge, die mir wegzensiert wurden. Das ist dann halt so, das ist schwer, sozusagen diese Meinung dann auch zu ändern. Trotzdem heißt das noch lange nicht nur, weil mir irgendwelche Sachen nicht passen. Persönlich heißt das noch lange nicht, dass das ein schlechtes Unternehmen ist und schon gar keine schlechte Aktie. Also die Performance, die jüngste der Meta-Aktie, ja, die spricht da auf jeden Fall eine andere Sprache. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, auch gut, wenn man Meinungen hat und wenn man auch gewisse Baustellen hat, wo man sagt, da kenne ich mich aus, das ist jetzt eher die Baustelle und da kenne ich mich nicht aus. Aber das ist ja, finde ich, nochmal was anderes, als wenn man sagt, ja, okay, eigentlich kenne ich mich aus, eigentlich finde ich das Unternehmen auch ganz gut, aber ich mag es halt irgendwie nicht. Da muss man ja vielleicht sich dann auch mal selber hinterfragen. Und Warren Buffett passt zur Costco-Geschichte auch ganz interessant. Das hat Charlie Munger auch mal verraten, dass Warren Buffett ja Costco nicht so toll fand, weil er einfach die Branche einzelne Lebensmittel nicht so mag. Und das ist auch so ein klassisches Beispiel. Da können einem dann manchmal auch Chancen entgehen. Aber natürlich, klar, wenn man gewisse Branchen aus rationalen Gründen nicht mag, weil man sagt, da ist mir der Wettbewerb zum Beispiel zu hoch oder die Margen zu gering, dann kann das natürlich auch durchaus gerechtfertigt sein. Nummer 6, unnötigen Wettbewerb eingehen. Da sind wir jetzt bei den Branchen. Und da kann ich natürlich grundsätzlich Buffett auf jeden Fall verstehen. Einzelhandel ist natürlich schon was, da gibt's sehr viel Wettbewerb, da gibt's eher nicht so hohe Margen. Das heißt natürlich lange nicht, dass Aktien dann nicht gut sein können, aber ich kann natürlich schon die Überlegung verstehen, denn man sollte aus meiner Sicht als Investor schon gucken, dass ich jetzt nicht überall sage, okay, ich habe jetzt hier eine Branche mit maximalem Wettbewerb, da sind 20, 30, 50 Wettbewerber, das ist ein richtig enges Feld, zum Beispiel Airlines wäre auch so ein Thema und ich investiere jetzt in sehr viel solcher Branchen und glaube dann zu wissen, okay, ich pick mir jetzt überall da den Gewinner raus. Das sind dann auch so Sachen, da könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, gut, Disney ist natürlich mehr als Disney Plus, aber ist die Frage, Streaming-Markt sehr umkämpft, also ist das jetzt dann so der richtige Ansatz gewesen? Also Disney Plus habe ich zum Beispiel wahrscheinlich ja, überschätzt, falsch eingeschätzt und ja, das ist jetzt mal so ein Teilbeispiel. Es gibt ja auch viele andere Branchen und da, glaube ich, muss man sich immer fragen, ist es dann nicht bequemer, Aktien zu kaufen, die ja sehr tiefen Burggraben haben, die vielleicht Wettbewerb haben, aber wenig Wettbewerb, vielleicht sogar ein Oligopol, Monopol, das ist im Zweifel mit sehr hohen Margen, dann mit sehr ja, sicheren Erträgen, ob das dann im Zweifel nicht immer eine bessere Idee ist. Nummer 7, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Man sollte es als Investor auch nicht zu kompliziert machen. Recherche ist gut, zu wissen, was man da kauft, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, mit den Zahlen. Aber, das schließt ein bisschen an den Punkt vorher dran an, Aktien dann zu spät zu kaufen oder gar nicht, weil man eben oft dann eine Wissenschaft draus macht, fängt schon mal beim Einstieg an, weil man dann Dinge vielleicht auch tot recherchiert. Und da gibt's auch ein prominentes Beispiel, sehr spannend von Peter Lynch, der war damals von Home Depot Depot, als die noch sehr klein waren, sehr überzeugt, hat sich dann auch viele Filialen angeschaut, war dann aber vom Management nicht restlos überzeugt. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte auch schief gehen können. Vielleicht ist es dann auch gut, nicht zu kaufen, wenn man nicht restlos überzeugt ist. Aber ist ein Beispiel dafür, dass man es auch übertreiben kann und dass man manchmal vielleicht auch Dinge machen kann, soll, muss, wenn man nur zu 90% oder 85% überzeugt ist. Also man sollte auch Sachen nicht immer, auch generell im Leben, glaube ich, nicht komplett überverkomplizieren, weil sonst bleibt man dann manchmal auch auf der Strecke und kommt halt einfach nicht zum Abschluss. Kommen wir zum achten Punkt und den habe ich genannt, Stories verfallen. Man muss immer aufpassen und das ist mir auch natürlich schon passiert, dass man sich nicht blenden lässt. Das ist so ein bisschen der Halo-Effekt von einer geilen Story und das ist jetzt so ein richtiges Wachstumsding. Zum Beispiel bei mir war es Invitae, wo ich mich ein bisschen habe blenden lassen, Gensequenzierung und das ist jetzt der Trend und das ist der Markt und der wird in den nächsten 10 Jahren so durch die Decke gehen und die sind jetzt da ein ganz heißer Player. Und dann lässt man sich eben oft von solchen Geschichten blenden und man, das ist ganz wichtig für die vielleicht auch Jüngeren unter euch, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass Unternehmen pleite gehen. Also das kommt wirklich sehr, sehr oft vor, weil man denkt sich dann, ja okay, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann wird das schon irgendwie gut gehen. Und es ist trotzdem erstaunlich, wie viele Unternehmen einfach scheitern und nicht erst nach 10, 20 oder 30 Jahren, sondern eben auch relativ schnell. Invitae ist so ein Beispiel, Fisker vor kurzem auch. Und ich kann auch noch eine Story erzählen. Das ist jetzt ein positives Beispiel, bei dem man nicht verfallen ist, vor allem weil man da auch dann vor Ort war und vielleicht das Ganze noch besser einschätzen konnte. Cannabisreise hier, wann war das? 2019? Ich glaube 2019 war, ja doch, 2008 oder 18, 18 war es. Damals großer Hype, in Kanada wurde das legalisiert und Sinan und ich sind da hingeflogen, waren da eingeladen von einem Unternehmen, ich weiß nicht mehr, wie es, Wayland hieß es, glaube ich.
Damals noch nicht, das Wort.
Oder wird dann umbenannt, also sagen wir mal so, ein dubioses Unternehmen, wir waren da, war trotzdem spannend, wir waren da vor Ort und haben dann da auch besichtigt die Plantagen, die dann gebaut werden sollten, da war man schon mal sehr misstrauisch, denn da war ein riesen Gelände, da war aber halt nichts, außer so 2, 3 Gewächshäuser und sagen wir mal so höflich, es hat jetzt nicht den professionellsten Eindruck gemacht und das wäre jetzt auch so ein Beispiel gewesen, wenn man einfach da sieht, oh, Legalisierung in Kanada und großer Wachstumsmarkt, Cannabis, das Cannabis ist generell so eine Investment-Story, die hat mich noch nie so 100% überzeugt, auch wenn es natürlich spannend ist, aber da sind wir beim Thema, ist eine gute Story und da muss man dann immer sehr vorsichtig sein. Damals diese Cannabis-Bude, als man das vor Ort gesehen hat, da wusste man relativ schnell, dass das wahrscheinlich eher nichts wird und das Unternehmen ist dann auch, ja, dann ist es nochmal umbenannt worden und dann war da der Ofen, glaube ich, nach ein paar Monaten oder so, ich weiß, aber es ist schon länger her, war dann der Ofen auch relativ schnell aus. Kommen wir zum 9. Punkt und der lautet kurz und knapp Shorten. Das ist im Zweifel keine gute Idee. Ich habe da ganz früher, als ich noch jung und dumm war, habe ich da auch immer mal wieder rumgefummelt. Gut, das war halt dann auch eine gewisse Zockerei, nennen wir es mal. Das ging mal gut, das ging mal schlecht. Ich habe da ja unterm Strich jetzt nicht viel Geld verloren, aber es war halt unterm Strich auch relativ sinnlos, denn das meiste ist halt Neues, das meiste ist Selbstüberschätzung, da sind wir bei der sogenannten Kontrollillusion. Also wirklich jetzt zu glauben, ah ja, jetzt hier nächste Woche geht's runter oder am nächsten Tag und die Aktie ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch bewertet und deswegen muss sie jetzt fallen. Ja, es ist halt schon Glücksspiel, also vom Shorten halte ich grundsätzlich wenig. Wichtig, es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt gerade so extrem, da sichere ich mein Depot vielleicht mal übers Wochenende ab oder da gehe ich mal short. Nicht nur, weil ich jetzt mir sicher bin, dass es runtergeht, sondern weil ich halt einfach vielleicht mich absichern möchte. Natürlich, das ist dann ein legitimes Instrument. Aber wenn man das alle 2 Wochen macht, ja gut, dann kann man das Investieren sowieso bleiben lassen. Auch dieser Unsinn mit, oh, jetzt ist die Absicherung gerade günstig. Das haben wir auch schon öfter besprochen, auch im Briefing und Co. Das sind oft eben die Zeitpunkte, wo man gerade nicht shorten sollte, denn wenn die Vola niedrig ist, dann ist eigentlich die Renditeerwartung statistisch gesehen relativ gut. Also ihr seht schon, shorten ist wirklich schwierig und da legt man sich eben schnell auf die Nase. Also wie gesagt, es gibt Ausnahmesituationen, wo ich auch geshortet habe in den letzten es sind auch schon wieder 4 Jahre, natürlich als Corona losging, da war ich dann auch mal auf der Short-Seite oder auch als der Ukraine-Krieg losging. Das sind dann solche Momente, da kann man natürlich mal drüber nachdenken, aber da ständig mit irgendwelchen Shorts rumzuhantieren, also Ich halte es für ziemlich sinnlos. Kontrollillusion, das ist auch so ein klassischer Denkfehler, findet ihr auch in meinem Buch. Da gibt es ja diese schönen Studien, wenn Leute Würfelspiele machen und sie brauchen hohe Zahlen, dass sie dann wirklich meinen, wenn sie fester würfeln, dann kommt eher eine 6. Das ist eigentlich so der Klassiker, dass man eben ja seinen Einfluss auf gewisse Dinge einfach oft maßlos überschätzt. Und jetzt kommen wir zu Punkt 10 und der passt sehr gut zum Shorten, zum Zocken, wie man es auch immer nennen will. Und zwar das Thema Dopamin. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade für alle von euch, die jetzt noch nicht auf dem Trip sind. Ach, ich mache einfach Buy and Hold, ich mache eigentlich relativ wenig, sondern die vielleicht ja sehr aktiv sind und gerade wenn man vielleicht damit nicht so erfolgreich ist, dann am besten mal mit Dopamin beschäftigen, weil das war für mich auch so ein Gamechanger. Das habe ich auch zum Beispiel in mein zweites Buch geschrieben, in meinen Spiegel-Bestseller. Das ist einfach wichtig zu verstehen, warum man zum Beispiel an der Börse zockt oder mit Sportwetten oder wie auch immer, was da im Körper passiert. Es kann sogar sein, wenn ein oder andere lottosüchtig ist. Also wenn du so einen Lottoschein ausfüllst und gibst den ab, quasi diese Hoffnung auf den Gewinn. Es ist gar nicht der Gewinn selbst, sondern quasi dieser Moment, wo du dich mit der Hoffnung beschäftigst, da wird dann zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet, natürlich auch bei vielen anderen Dingen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man dann einfach zockig, riskant unterwegs ist, dass man einfach mal kapiert, warum macht man das oder warum braucht man das vielleicht auch. Und das ist wirklich ein Gamechanger, wenn man einfach versteht, was da im Körper abläuft. Und das ist natürlich der größte Geldverbrenner. Also wenn ich an der Börse unterwegs bin für Kick oder für den schnellen Gewinn mit Aktien, mit Optionsscheinen, wie auch immer, ja, das ist halt zu 99% ein Geldvernichter und wird dann, wenn ich es übertreibe, im Ruin enden. Denn da sind halt wirklich nur sehr, sehr wenige erfolgreich. Wenn es dann Profis sind oder Leute, die das schon lange machen, okay. Aber gerade wenn ich Anfänger bin und das wirklich ohne Sinn und Verstand, ohne Erfahrung, ohne Plan mache, dann ist das halt im Zweifel eine schnelle Besorgung von Dopamin und wird dann im Zweifel ziemlich sicher nicht erfolgreich sein. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt doch gerne auch mal Fehler in die Kommentare, ist ja anonym, die ihr gemacht habt oder die ihr vielleicht auch bei anderen beobachtet habt. Sehr gerne bin ich da sehr gespannt auf euer Feedback. Vielleicht reicht das dann auch schon, um daraus nochmal ein Video zu machen. Ich freue mich natürlich sehr auf euer Feedback zu meinem E-Book. Wie gesagt, gratis Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bekomme einen Daumen nach oben und ich hoffe, dass ihr das Real Talk Format feiert. Dann werden wir da natürlich immer mehr machen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.